Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Vertuschen, abstreiten, aussitzen. Das sind so die üblichen Reaktionsmuster, wenn Politiker eigentlich einen Fehler eingestehen müssten. Das schreibt zumindest Helene Bubrowski in ihrem Buch Die Fehlbaren. Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Helene Bubrowski ist Journalistin, sie ist Politikkorrespondentin der FAZ in Berlin und sie ist zu Gast jetzt in der Lesart auf der Leipziger Buchmesse. Hallo und guten Tag.
Grüß Sie. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön, dass Sie da sind. Ich glaube, wir müssen erst mal klären, was ist überhaupt ein Fehler in der Politik? Das kann man ja völlig unterschiedlich begreifen. Also Fehler oder Fehlverhalten, ist das eine moralische Kategorie, eine juristische? Was meinen Sie mit Fehler?
Ja, ganz wichtige und auch genauso schwierige Frage, weil es tatsächlich in einer freiheitlichen Demokratie keine Instanz gibt, die verbindlich entscheidet, was eigentlich ein Fehler ist und was nicht. Übrigens, weil Sie es angesprochen haben, noch nicht mal die Gerichte. Also es gibt rechtswidriges Verhalten, das man gemeinhin nicht als Fehler bezeichnen würde. Zum Beispiel der ehemalige Innenminister Horst Seehofer hat die AfD mal als staatszersetzend bezeichnet und hat dafür eine Rüge vom Bundesverfassungsgericht bekommen.
Weil das auf der Homepage seines Ministeriums
stand. Genau, weil das auf der Homepage seines Ministeriums stand. Und trotzdem würden wahrscheinlich viele Menschen, die man fragt, ob das ein Fehler ist, sagen, nein, das ist mal ehrlich benannt und Klartext.
Damit ist er dann ja auch quasi moralisch durchgekommen, weil, das ist ja die nächste Schwierigkeit, es kann ja auch manchmal ein Fehler sein, einen Fehler zuzugeben.
Genau, da, also teilweise ist aber eben auch, mindestens so oft passiert es halt, einen Fehler nicht zuzugeben, was die Sache erst richtig dramatisch und schlimm macht. Also seit Watergate wissen wir ja, it's the cover-up, ja? Mhm. Also das Vertuschen kann noch die viel größere Schlagkraft entwickeln. Aber nochmal zurück zur Frage, was ist ein Fehler? Tatsächlich glaube ich, dass es am Ende in dieser Mediengesellschaft, in der wir leben, darauf ankommt, was Medien, vielleicht auch was die breite Öffentlichkeit, die sich ja über Social Media mittlerweile auch sehr viel Reichweite verschaffen kann, urteilt. Ja, und deswegen ist es auch aus Politikersicht manchmal ganz schwer zu antizipieren, ist das jetzt eigentlich ein Fehler oder nicht. Manchmal sind es auch Zufälligkeiten, die dazu führen, dass eine Kleinigkeit total aufgebauscht wird und das dann aber in der Breite der Gesellschaft verfängt.
Laschets Lacher im Zum Wahlkampf, Beispiel. Bei der Flut im Ahrtal im Hintergrund gelacht. Eine Riesenwelle daraus geworden.
Oder genau, und durch Zufall diese eine Sekunde, die natürlich vollkommen unangemessen war, darüber müssen wir nicht reden, aber ein DPA-Fotograf mit einem Riesenobjektiv hat es eingefangen und dann ging es viral, auch von politisch interessierter Seite sozusagen gepusht.
Und hat die Kanzlerschaft war gelaufen.
Und jedenfalls ist das, glaube ich, ein Faktor, kann man sagen, der den Wahlkampf zum Kippen gebracht hat.
Jetzt ist es ja wahnsinnig schwierig für Politiker, darüber zu reden und das zuzugeben. Jetzt haben Sie aber mit 30 Leuten ungefähr gesprochen. Das kann nicht leicht gewesen sein, diese Interviews zu kriegen.
Ich habe noch mit viel mehr Leuten gesprochen, also mit 30 Politikerinnen und Politikern und noch mit X-Beratern und Anwälten und so weiter. Aber ja, diese Gespräche war sozusagen in der Anbahnung relativ schwierig. Es schlägt einem schon auch viel Misstrauen entgegen, was ich auch verstehen kann, weil es so ein fast Tabuthema ist,
jedenfalls
ein
sehr heikles Thema. Was war denn so die häufigste
Absage? Ja, warum denken Sie bei Fehlern an mich?
Klingt ein bisschen ertappt.
Genau. Oder was glauben Sie, warum ich was denken Sie, dass ich ein Interesse hätte, darüber zu reden? Oder das ehrlich gesagt, das Häufigste war einfach nicht zu antworten. Ah. Und dann auf Nachfrage dann irgendwie nee. Und interessant war auch, dass teilweise Politiker, die ich direkt angesprochen habe, als ich sie traf, gesagt haben, ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Und die Berater und die Sprecher dann skeptisch waren. Das habe ich auch im anderen Zusammenhang schon erlebt. Häufig sind die Berater viel vorsichtiger als die Politiker selbst.
Und dann kommen, im schlechten Sinne gemeint, politische Antworten auf solche Fragen. Also Sie schreiben auch an einer Stelle, Politiker nach Fehlern zu fragen, das ist ein bisschen so wie Bewerber nach ihren Schwächen zu fragen.
Okay. Genau.
Also was sind dann so typische Pseudo-Schwäche-Fehler-Antworten von Politikern?
Also Ursula von der Leyen hat mal auf die Frage nach ihrer größten Schwäche gesagt, sie könne nicht kochen und sie sei im Haushalt ganz schlecht. Das ist natürlich so eine Koketterie. Horst Seehofer hat gesagt auf die Frage nach seinem größten Fehler, dass er zu früh angekündigt hat, nicht nochmal zu kandidieren. Also mit anderen Worten, es wäre besser gewesen, er hätte noch weitergemacht. Das ist ja so dieses, oder ich arbeite so viel und so weiter. Also es ist häufig dieses, was vermeintlich eine Schwäche ist, aber beim nochmal drüber nachdenken auch als Stärke verstanden werden kann.
Dagegen ist ja fast schon sympathisch das komplette Abblocken, was Sie bei einem prominenten Beispiel erlebt haben, was so ein bisschen vielleicht auch Auslöser für Ihr Buch war. Sie haben gemeinsam mit Andreas Scheuer bei Markus Lanz gesessen, nachdem er die Mautpläne unterzeichnet hatte, obwohl klar war, da kommt noch ein Urteil. Das Urteil kam dann und womöglich zahlen wir jetzt alle eine halbe Milliarde für seine Unterschrift. Er saß aber da und sah keinerlei Fehler. Das finde ich jetzt ja schon fast sympathischer. Was ging da damals durch Ihren Kopf?
Nee, ich habe mich gewundert, weil er sich damit die Sache wirklich nicht einfacher, sondern schwerer gemacht hat. Er hatte eigentlich dann alle gegen sich. Ja? Also nicht nur die Leute, die auf dem Podium saßen, sondern auch die Leute im Publikum. Niemand hat verstanden, wie er in dieser Situation, wo das Urteil eigentlich, also nicht nur das Urteil des Europäischen Gerichtshofs da war, sondern eigentlich in der Gesellschaft alle gesagt haben, Andi Scheuer hat einen schweren Fehler gemacht, warum er das in dieser Art und Weise abstreiten kann. Also hätte er gesagt, ja, ich kann den Frust verstehen, ja, ich kann verstehen, dass es rückblickend alles sich anders darstellt, hätte er so viel von diesem Sturm irgendwie abgefangen. Und ich habe mich gefragt, warum macht er das nicht? Ist das Trotz? Ist das irgendwie eine Unfähigkeit? Sind das seine Berater, vielleicht seine Rechtsberater, die ihn davon abgehalten haben? Und das war tatsächlich sozusagen der Punkt, das ist 2,5 Jahre her, seitdem ich denke, man muss sich diesen Bereich mal anschauen, der ja in anderen Themen, also in anderen Bereichen, zum Beispiel der Start-up-Welt, der Luftfahrt und so weiter, ist Fehlerkultur total gang und gäbe, gehört dazu, hat übrigens auch nichts irgendwie Esoterisches oder Shishi oder sonst was, sondern ist ganz normaler Bestandteil der Arbeit.
Nachdem Andreas Scheuer dann damals so komplett abgeblockt hat, gehört er dann aber, ich finde, überraschenderweise zu denen, die gesagt haben, ja klar, spreche ich mit Ihnen.
Ja, das habe ich ihm auch angerechnet.
Hat er seine Meinung geändert?
Das kann man, glaube ich, so nicht sagen, aber er hatte, glaube ich, ein Bedürfnis, das nochmal zu erklären. Und ich fand das wirklich toll, dass er auch nicht sofort geantwortet hat, aber nach einer Zeit sich doch zurückgemeldet hat und gesagt, ja, wir sprechen nochmal drüber. Er hat alle Zitate autorisiert, er hat sich überhaupt nicht angestellt und das fand ich wiederum eine relativ starke Geste und er hat auch einen Punkt, wenn er sagt, ja, möglicherweise kann man Dinge auch anders sehen, aber dieses Gefühl sozusagen der absolute Volldepp der Nation zu sein, über den jeder Witze machen kann, wenn ihm gerade nichts anderes einfällt, da sagt er irgendwie, das habe ich auch nicht verdient und den Punkt verstehe ich auch.
Ja, man versteht auch, er sagt, glaube ich, auch an einer Stelle, an einem normalen Tag habe ich bis zum Mittag schon 2 Rücktrittsforderungen. Dass das irgendwie abhärtet oder dazu zwingt, ist vielleicht menschlich nachvollziehbar. Jetzt haben wir über Andreas Scheuer gesprochen. Sie haben Horst Seehofer genannt. In Ihrem Buch taucht Alexander Dobrindt auf, Karl Theodor zu Guttenberg. Ist das Zufall, dass die alle von der CSU sind oder haben unterschiedliche Parteien einen unterschiedlichen Umgang mit Fehlern?
Ja, Sie sprechen jetzt von diesem ersten Kapitel, wo es tatsächlich schwerpunktmäßig um die CSU geht und schwerpunktmäßig um dieses, sage ich mal, die klassische Reaktion auf einen Fehler, die abstreiten, aussitzen, abblocken, Gegenangriff bedeutet. Und ich habe schon ausgemacht, dass es das in allen Parteien gibt, also auch Gerhard Schröder ist, mea culpa ist nicht mein Ding und so weiter und auch Christine Lambrecht und
zum
so.
Zum Thema Umgang mit Russland.
Genau, können wir überall beobachten, aber in der CSU gibt es, glaube ich, immer noch diesen Hort, sagen wir mal, von Leuten, die sich stark auf Franz Josef Strauß beziehen, die immer noch dieses Gefühl haben, dieses etwas breitbeinige Auftreten, dieses Recht haben, dieses sozusagen irgendwie etwas kraftprotzartige Machertyp sein, Vollblutpolitiker heißt es dann, die so ein Verständnis haben, dass da natürlich das Fehlerzugeben gar nicht richtig reinpasst in diese Art, sich selber zu vermarkten.
Das ist aber definitiv nicht nur die CSU. Es gibt einen anderen Politiker, von dem kennen wir ziemlich gut, wie er sich entschuldigt, in der Regel nicht für politische Fehler, eher dafür, dass er gerade jemandem verbal ans Schienbein getreten hat. Und man hat aber immer den Eindruck, er will damit eigentlich gar nicht wirklich deeskalieren. Ich lese bei Ihnen, niemand entschuldigt sich so dreist wie Kubicki. Ja. Was hat der für eine Art von Fehlerkultur?
Ja, ich würde das gar nicht als Fehlerkultur bezeichnen. Er hat im Grunde erkannt, dass man ja für Aufmerksamkeit erregen kann, indem man erst jemanden richtig öffentlich ärgert. Also da gibt es ja x Beispiele. Erdogan hat er als Kanalratte bezeichnet. Jetzt hat er Robert Habeck mit Putin verglichen. Also er läuft ja wirklich durch Berlin wie ein Elefant durch einen Porzellanladen und hat erkennbar auch Freude daran. Und dann hat er jedes Mal, also Karl Lauterbach hat er ja als Spacken bezeichnet und so, also ich könnte die Liste ewig fortsetzen. Und dann hat er aber erkannt, dass man zum einen durch eine Entschuldigung den Wind aus den Segeln nimmt und zum anderen häufig sozusagen dann eben dafür nochmal Applaus erntet, indem man sagt, so ja, das war überhaupt gar nicht so gemeint gewesen und nein, hätte er das gewusst. Und bei der Kanalratte hat er gesagt, er dachte an Ratatouille, also diese Comicfigur, die ja so gewitzt und schlau sei, so von wegen Erdogan hätte das eigentlich als Kompliment verstehen sollen. Keine Ahnung, also er lässt einen da ein bisschen ratlos zurück, aber er nutzt das tatsächlich rein taktisch. Wolfgang Kubicki hat, glaube ich, wie niemand sonst verstanden, wie man Schlagzeilen produziert, wie man sich, obwohl er ja politisch jetzt keine sehr, sehr wichtige Position hat, er ist Vizepräsident des Bundestags, ist er nach...
Wo solche Beleidigungen umso problematischer sind.
Ja, absolut, ja. Weil er natürlich auch eine Art von Neutralität hat, die Würde des Amtes und so. Aber er ist ja nach wie vor nach Christian Lindner oder mit Christian Lindner zusammen der bekannteste FDP-Politiker. Mhm. Und das schafft man mit solchen Dingen, was auch viel aussagt über unsere Medienwelt übrigens.
Auf die kommen wir auch noch, denn das ist nicht ganz unwichtig natürlich in diesem ganzen Bereich, warum es Politikern so schwerfällt, Fehler zuzugestehen. Eine Partei, die von sich behauptet und das sogar in ihr Wahlprogramm geschrieben hat, wir machen das alles anders. Wir haben eine positive Fehlerkultur. Das sind die Grünen. Und das ist ganz spannend, wie die in den Wahlkampf gegangen sind. Annalena Baerbock, die hat ja am Anfang, Sie beschreiben das auch, sich im Grunde für alles ständig entschuldigt. Und irgendwann stand sie, weil natürlich der politische Gegner nicht blöd ist und ihr dann ständig Dinge vorwirft, irgendwann stand sie da als diejenige, die sich permanent entschuldigt und hat dann das Entschuldigen eingestellt. Aber dann gab es ja ein paar Sachen, für die hätte sie sich vielleicht wirklich entschuldigen müssen. Mit ihren Plagiaten in ihrem Buch zum Beispiel. Mhm. Zeigt das, ehrliche, positive Fehlerkultur funktioniert halt nicht, wenn es der politische Gegner nicht will?
Ich würde nicht sagen, dass es einfach ist. Ich glaube schon, dass es Beispiele gibt, die zeigen, dass Fehlerkultur funktionieren kann. Da wäre ich aber eher bei Robert Habeck als bei Annalena Baerbock, die im Wahlkampf, das muss man glaube ich so sagen, Fehler gemacht hat. Und die liegen auch im taktischen Bereich. Also sie hat zum Beispiel bei ihrem Lebenslauf, für den sie sich glaube ich insgesamt 4-mal entschuldigt hat, das ist natürlich auch keine geschickte Art gewesen. Also das kleine 1x1 der Krisenkommunikation bedeutet, man guckt, was sind jetzt die Fehler und dann entschuldigt man sich einmal und räumt alles ab. Und nicht dieses Salami-mäßige, man entschuldigt sich immer für das, was gerade aufgekommen ist. Und dadurch hatte sie, wenn man so will, ihr Entschuldigungspulver verschossen, bevor überhaupt der erste wirklich schwere Fehler ans Licht kam. Und das war das Plagiat. Und da kann man, glaube ich, jetzt nicht nur ich als Buchautorin, sondern generell, also ein Buch von 200 Seiten mit über 100 Plagiaten, da kann man nicht einfach so drüber hinweggehen. Und ihre Reaktion da war dann ja Rufmord. Also das sei alles eine Kampagne. Jürgen Trittin hat von Dreckskampagne gesprochen. Also die Grünen haben, bevor sie intern überhaupt geschaut haben, was ist vielleicht an den Vorwürfen dran, an denen ja, wie wir wissen, sehr viel dran war, sofort das abgeschmettert und haben da, glaube ich, sehr viel Glaubwürdigkeit verloren. Weil, wie Sie sagen, ja, sie haben ja sich als die perfekten Fehlerkulturschaffenden inszeniert. Und da war das natürlich hochgradig kontraproduktiv.
Wir merken, das geht jetzt die ganze Zeit um ja, Fehler, also ich will jetzt nicht das Kleinreden, Plagiat ist natürlich auch ein inhaltlicher Fehler, aber es sind, naja, ich würde es mal so unter die große Überschrift der Formfehler. Und dann gibt es ja noch die großen moralischen Fehler. Mhm. Wir erleben jetzt gerade einen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, da ist über Jahrzehnte eine falsche Politik gegenüber Russland gemacht worden. Und Sie haben vorhin schon den früheren Kanzler Gerd Schröder genannt, der sagt, mea culpa ist nicht mein Ding. Angela Merkel sagt, nach dem damaligen Wissen war das alles richtig, ich bereue deswegen nichts. Das ist ein Satz, den begreife ich tatsächlich nicht, weil auch wenn ich denke, ich habe es damals nicht besser wissen können, ich würde es doch zutiefst bereuen.
Ja.
Ja. Wie haben Sie diese Fehlerkultur oder Nicht-Fehlerkultur erlebt, wenn es um diese wirklich essentiellen Fragen geht und nicht um Plagiat?
Genau, ich weiß nicht, ob man das moralisch nennt. Ich würde sagen, das ist eine fatale Fehleinschätzung gewesen und man hat auch die Ohren zugehalten gegenüber all denjenigen aus Osteuropa und anderen, die ja gewarnt haben, die Gefahren sehr deutlich benannt haben. Ich fand es von Angela Merkel, war ich tatsächlich fast auch enttäuscht, ja, muss ich sagen, weil kurz vorher hatte Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, gesagt, ja, das war ein Fehler und er hat dann gesagt, eine ganze Generation von Politikern muss sich jetzt an der Aufarbeitung beteiligen. Also wir müssen uns anschauen, wo sind wir falsch abgebogen, was hat dazu geführt, dass wir diese Entscheidung getroffen haben, wo waren wir blind in der Einschätzung von Wladimir Putin, wo haben wir uns vielleicht auch einfach die Augen zugehalten und dass Angela Merkel dann, statt in diese Welle einzusteigen, zu sagen, ja, ich habe auch meinen Anteil daran und will irgendwie mithelfen. Das ist, glaube ich, auch in der Demokratie wichtig, diese Rechenschaft abzulegen. Hat sie ja komplett abgeblockt und einfach gesagt, sie wisse überhaupt nicht, was diese Debatte soll, so ungefähr.
Zumal schon nicht mehr im Amt. Sie hatte nichts
mehr zu verlieren. Ja, eben, sie hatte nichts mehr zu verlieren.
Und hatte mehr Glaubwürdigkeit zu gewinnen.
Ich kann es mir ehrlich gesagt nur so erklären, dass sie sich auch durch diesen heftigen Gegenwind, den sie 16 Jahre lang ausgesetzt war, jetzt sagt, jetzt bin ich im Ruhestand, jetzt habe ich keine Lust mehr, mich für irgendwas zu rechtfertigen. Und so.
Sie haben jetzt gerade im positiven Kontrast den Bundespräsidenten Steinmeier genannt, der sagte, da habe ich mich wie andere auch geirrt. Mhm. Ehrlich gesagt, mich befriedigt das nicht so sehr, wie es Sie offensichtlich zufriedenstellt. Dieser Einschub wie so viele andere auch. Ich finde diese Relativierung, und weil Sie haben es gerade gesagt, es gab so viele Osteuropa-Expertinnen, die genau das prognostiziert haben.
Ja, genau. Wobei, wenn man sich länger mit Fehlerkultur beschäftigt, freut man sich schon über so einen Satz, muss ich Ihnen sagen. Ja, das ist schon gerade im Gegensatz zu dem, was viele andere, gerade Sozialdemokraten, aber auch Unionsleute, die einfach gar nichts gesagt haben oder die gesagt haben, ja, mit den Augen von heute oder irgendwie so. Und natürlich ist das eine Art von Relativierung. Man kann es immerhin, wohl, wenn man wohlwollend draufschaut, auch sagen, wir im Sinne von, ja, er war Außenminister, aber er hat natürlich die Entscheidung auch tatsächlich nicht alleine getroffen.
Naja, verbunden, er war verantwortlich.
Er war verantwortlich, aber die Kanzlerin gab es auch und viele andere natürlich auch. Und das Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister. Und also ich finde es auch, also hätte ich ihn beraten, hätte ich ihm das anders empfohlen. Ich bin aber keine Politikberaterin. Und es ist sicherlich eine Relativierung. Ich fand verbunden mit dieser Geschichte, eine Generation von Politikern soll sich daran beteiligen, war das dieses Wir irgendwie schon etwas personalisiert und nicht nur ein Abschieben von Verantwortung.
Dieses Zögern und sich nicht richtig trauen, Fehler einzugestehen, Sie haben das vorhin schon gesagt, das hat natürlich auch was mit Medien zu tun. Die nicht ganz unberechtigte Angst, wenn man erstmal irgendwas eingesteht, dann wird noch so richtig nachgetreten. Ja. Wieder ein Zitat von Kubicki, der Journalisten mit Bluthunden vergleicht. Das gilt sicherlich nicht für alle, aber es gibt natürlich eine ganze Menge Journalisten, die tatsächlich genauso ticken. Das heißt, Fehlerkultur in der Politik, würde die erstmal eine echte Fehlerkultur in den Medien voraussetzen?
Also mir war das ganz wichtig, diesen Bereich mit zu beleuchten. Und deswegen habe ich dem im zweiten Teil des Buches auch zwei Kapitel gewidmet, weil ich das hochgradig wohlfeil gefunden hätte, irgendwie als Journalistin eine Fehlerkultur in der Politik einzufordern und die Medien außen vor zu lassen, die ja bei der ganzen Frage häufig keine rühmliche Rolle spielen. Also man muss sie nicht, oder jedenfalls uns alle nicht als Bluthunde sehen und bezeichnen, aber sowas gibt es natürlich. Und ich finde es, also ich habe manchmal den Eindruck, es wird sehr, sehr viel über Pressefreiheit gesprochen und auch zu Recht eingefordert, denn Medien haben eine Wächterfunktion, müssen die Mächtigen kontrollieren und trotzdem gibt es auch eine mediale Verantwortung.
Was heißt das konkret?
Was naja, das heißt zum Beispiel, dass man sich bei einer Geschichte, bevor man sie aufschreibt, solche Regeln einhält wie Dinge in einer Konferenz mit anderen zu besprechen und zu fragen, werden wir hier instrumentalisiert von irgendeinem jemandem, der ein politisches Interesse hat? Wird uns irgendwas untergeschoben und wir betreiben eine Kampagne oder ist das eine berechtigte Nachricht, über die man berichten muss? Also häufiger solche Dinge mal zu hinterfragen und das ist übrigens eine Verantwortung, die jetzt nicht unbedingt im Pressekodex steht oder im Presserecht, sondern die man irgendwie aus der auch sozusagen aus Demut gegenüber der Rolle, die wir ja in der Demokratie zu Recht haben, auch ausfüllen muss.
Ich stimme Ihnen da ja bei jeder Silbe zu. Das Problem ist nur, Sie sagen schon, es steht nicht im Pressekodex und selbst der Pressekodex wird ja von den Medien, über die wir hier gerade reden, nicht eingehalten.
Ja, genau. Das ist aber, ich meine, da sind wir sozusagen beim Grundproblem der freiheitlichen Demokratie. Manche Dinge kann man nicht irgendwie festschreiben, kann man nicht sanktionieren, sondern kann man nur appellieren. Und ich denke halt, wenn wir über Vertrauensverlust sprechen, und das ist ja das übergeordnete Thema, Vertrauensverlust gegenüber Politikern, Vertrauensverlust der Demokratie, dann sehen wir ja auch einen Vertrauensverlust gegenüber den Medien. Also siehe Lügenpresse und all solche Dinge, dass Medien nicht mehr die Rolle spielen, die sie früher gespielt haben. Und ich glaube, wenn wir uns fragen, was sind die Gründe in der Politik, Politiker lügen und streiten ab, ist das auch ein Auftrag an die Medien zu sagen, vielleicht müssen wir manche Dinge auch anders machen, vielleicht müssen wir auch, also apropos Fehlerkultur in den Medien, ich habe ja mal geguckt, wie oft haben eigentlich Journalisten ihre Fehler in Leitartikeln oder sowas, ihre Fehleinschätzung korrigiert. Es gibt sehr, sehr wenige. Es gibt ja auch viele, die Russlandpolitik der damaligen Bundesregierung verteidigt haben und die jetzt selber nicht die Notwendigkeit ansehen, das auch mal richtig zu stellen. Also vielleicht auch an die Medien der Appell, etwas in dieser Hinsicht demütiger zu sein, etwas selbstkritischer zu sein und etwas weniger selbstgerecht.
Wie es sich für ein Sachbuch gehört, haben Sie am Schluss eine Lösung. mit der wir das alles wieder hinbekommen. Naja, nein, so natürlich nicht. Aber Sie schlagen ein paar Sachen vor. Das erste klingt, ehrlich gesagt, fast ein bisschen banal, aus Fehlern lernen. Das nächste ist, an die Politik gerichtet, Untersuchungsausschüsse nicht zur Bühne machen. Das finde ich ganz spannend. Dann, fast paradox, mehr Mut zum Streiten. Es muss nicht alles transparent sein. Das finde ich für eine Journalistin eine bemerkenswerte Forderung. Und das letzte, übertreibt nicht immer alles. Können Sie sagen, welcher Gedanke steckt hinter diesem Lösungsvorschlag?
Es ist wirklich kein Lösungsvorschlag im engeren Sinne, weil ich das völlig unglaubwürdig gefunden hätte, bei einer derart komplexen Gesamtlage zu sagen, das ist die Lösung. Und das Buch versteht sich auch nicht als Berater, als Ratgeber. Es ist eine Diskussionsgrundlage und wenn man jetzt zum Beispiel aus Fehlern lernt, haben Sie völlig recht, klingt banal, ist aber natürlich diese Lessons-Learned-Prozesse, die es in der Politik noch nicht richtig gibt, die es in Unternehmen völlig standardmäßig gibt, die es in der Politik nicht gibt, darum geht es da. Und ich würde sagen, insgesamt ist vielleicht dieser allerletzte Teil, übertreibt nicht, so ein Appell, sich manchmal ein ganz bisschen in dieser Empörungskultur, in der wir ja heute leben, wo wir immer alles sofort einen Riesenskandal wittern und uns total aufregen und dann aber sozusagen zwei Tage später nicht mehr daran erinnern können, was eigentlich der Skandal war, so ein bisschen runterzukommen, und das gilt für die Politik, das gilt auch für die Medien, das fände ich gut, um zu einer konstruktiven Debatte zu kommen. Und das ist sozusagen, würde ich sagen, über diesen letzten Teil so der ja, vielleicht das Grundgefühl, das da man mitbekommen
kann. Und dieser Satz, der mich eben aus dem Munde einer Journalistin überrascht, es muss nicht alles transparent sein. Sie als Journalistin, die doch alles veröffentlicht will, Sie werben für Hinterzimmer?
Nein, ich finde natürlich schon, dass in der Demokratie Transparenz ein ganz wichtiger Aspekt ist. Ich glaube aber, dass man bestimmte Dinge, das ist das, was in Unternehmen Safe Space bedeutet. Also es braucht einen geschützten Raum, wo man erstmal Fehler oder Fehlentscheidungen diskutieren und besprechen kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und den kann es in der Politik, in der Demokratie nicht, also natürlich kann es keine Hinterzimmer geben, wo niemand reingucken kann, wo ganz wichtige Entscheidungen getroffen werden. Aber diese Durchstechereien, die absolut an der Tagesordnung sind, die auch häufig natürlich total interessant sind, auch für Medien total interessant sind, aber dass man da auch zumindest mal das mal problematisiert und sagt, ist das nicht häufig einfach auch sehr, sehr destruktiv, und kann man nicht auch zugestehen, dass es bestimmte Prozesse gibt, die erstmal abgeschlossen sind und dann öffentlich diskutiert werden. Weil ja häufig bei diesen Durchstechereien, das muss man auch sagen, ganz klares Interesse von einer Seite dahinter steht, etwas vorab schon kaputt zu machen und so weiter. Und deswegen, ich weiß, dass das für eine Journalistin total provokant ist, aber ich denke, wenn man sozusagen sich nicht mehr erlauben kann, auch mal über solche Sachen nachzudenken, dann sind wir irgendwie falsch gewickelt.
Helene Bobrowski auf der Leipziger Buchmesse im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben gesprochen über ihr Buch Die fehlbaren Politiker zwischen Hochmut, Lüge und Unerbittlichkeit. Das ist bei DTV erschienen. Und Frau Bobrowski, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.